Heimat ist etwas aus dem Geist hervorgehendes und für den Geist existierendes. Russland, deutsche Mennoniten und ihre Geschichte. Ein Podcast von Elena Uljanzewa und Quirin Hanschmann.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Studierenden der LMU München. Mein Name ist Elena Uljanzewa.
Und mein Name ist Quirin Hanschmann.
Und wir besprechen heute das Buch von Ulla Lahauer, Ritas Leute, das 2003 veröffentlicht wurde. Das müssen wir genau erklären, dass wir nicht nur das Buch und seine Protagonisten besprechen werden, die eigentlich reale Personen waren und sind, sondern die Geschichte der gesamten Gruppe der Russlanddeutschen, von der uns überhaupt erstmal klar geworden ist, wie spannend und vielsichtig sie doch eigentlich ist. Am Ende dieses Podcasts wird hoffentlich nicht nur uns, sondern euch auch, den Zuhörern, klar geworden sein, dass besagte Geschichte auch noch lange nicht zu Ende ist.
Wir machen diesen Podcast im Rahmen des Deutsch als Fremdsprache-Seminars Deutsche im und aus dem östlichen Europa und durften uns das Thema frei aussuchen. Warum hast du dich für das Thema entschieden, Elena?
Ich kann das eigentlich ganz einfach erklären. Da es hier auch um die Geschichte meines Landes geht, schien mir das Thema sehr persönlich für mich zu sein. Denn ich komme aus Russland und als ich das Buch gelesen habe, habe ich sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Rita und mir entdeckt. Wir haben einiges gemeinsam, wie die Kindheit, Erziehung und Weltanschauung. Und warum hast du dich für das Thema entschieden?
Also einerseits, du hast ja das Thema vorgeschlagen und ich fand es gut. Aber ich wusste eigentlich auch tatsächlich bisher nichts über die Geschichte der Russlanddeutschen und ich habe diese Gelegenheit einfach ein wenig im eigenen Interesse genutzt, um mich etwas weiterzubilden und meinen Horizont zu erweitern.
Das ist ja toll. Ich erinnere mich auch an meinem ersten Mal, als ich etwas von Russlanddeutschen erfahren habe und habe in Russland Germanistik an einer pädagogischen Universität studiert und habe damals an einem Polen Kitschenau in Moldau teilgenommen, zusammen mit vielen anderen Studenten aus unterschiedlichen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Dort habe ich eine Lektorin aus Deutschland kennengelernt und später erfahren, dass sie früher in Kasachstan mit ihrer Familie lebte, dass sie Russlanddeutsche sind und nach Deutschland zurückgekehrt sind, als sie noch klein war. Damals bin ich zum ersten Mal auf den Begriff gestoßen und konnte nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet. Sind sie einfach nur Deutsche, die in Russland einige Zeit gelebt haben? Warum nennt man sie dann überhaupt Russlanddeutsche? Und was haben die Deutschen in Russland überhaupt verloren? Also, das war ein bisschen komisch.
Ja, das kann ich sogar verstehen, dass es dir so ging. Und vielleicht geht es tatsächlich vielen so, die uns gerade zuhören. Dann erklär mir doch einfach mal, wer sie sind. Und lass uns mit dem geschichtlichen Kontext anfangen, damit die Zuhörer gut in die Geschichte eintauchen können.
Kapitel 1, Katharina die Große und ihr berühmtes Manifest. Also womit alles angefangen hat, warum wir jetzt überhaupt über Russlanddeutsche sprechen dürfen, wem sollen wir dankbar dafür sein? Das ist Katharina die Zweite oder in der Geschichte Russlands Katharina die Große. Sie stammt aus einer preußischen adligen Familie. Sie wurde in Stettin geboren, einer der wichtigsten Städten in der Geschichte von Preußen. Und heute liegt Stettin in Polen. Der echte Name von Katharina der Zweite war Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. So ein langer Name. Die orthodoxe Kirche hat ihr den Namen Katharina gegeben. Ihre Mutter war von Abstammung der Oldenburger Dynastie und sie war auch mit Peter dem Dritten, dem zukünftigen Mann von Katharina und Kaiser Russlands, verwandt. Sein echter Name war übrigens Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf. Ich glaube, diese Information ist für den Kontext sehr wichtig. Nach so einem Beispiel kann man sich sehr gut vorstellen, dass die russischen und deutschen Eliten sehr enge verwandte Beziehungen hatten. 1762 lässt Katharina die Große ihr berühmtes Manifest ergehen und indem sie deutsche Siedler nach Russland einlädt und bis 1774 folgten etwa 30.000 Ausländer ins Russische Reich. Die meisten stammten aus Westfalen, Hessen, Preußen, Norddeutschland, Sachsen, aus dem Elsass, Holland, Schweden und Dänemark. Und nach Russland kamen damals auch besonders viele Minderheiten, wie zum Beispiel Mennoniten, die in Preußen und in anderen europäischen Ländern unterdrückt worden sind und die auf der Suche nach besserem und leichterem Leben waren. Genauso war auch die Geschichte einer von unseren Hauptfiguren, Peter Winz. Hier könnte er natürlich uns widersprechen. Wie kann denn die Geschichte einer einzelnen Familie exemplarisch für das Schicksal tausender Menschen stehen? Denn jeder von uns ist ja anders und macht seinen eigenen Weg. Aber im Laufe unseres Podcasts wird euch aber klar werden, dass in diesem Buch die Geschichte eines ganzen Volks widerspiegelt ist. Dem Volk, das nach Russland als Deutsche kam und nach Deutschland als Russe zurückgekehrt ist. Hat das Volk heute deswegen so einen verwirklichen Namen, Russlanddeutsch? Weiter zur Geschichte Peter Winz. Also er war aus Westpreußen und kam nach Russland 1869 mit einer der letzten Wellen von Immigranten, gerade mal mit 16 Jahren. Mit Peter Winz fängt die russlanddeutsche Geschichte seiner Familie an, denn er ist der Ur-Ur-Großvater von Rita Pauls, einer russischen Sopranistin, die Ulla Lahauer begegnete und über die sie erstmal sagte, keine Russen, keine echte. Eine Deutsche aus Karaganda. Deutsche, russisch sprechende Deutsche, obwohl das Kasachstan ist. Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierte Definition, nicht wahr?
Ja, schon tatsächlich. Die ist sehr verwinkelt.
Die Einwanderer haben auf ihrem neuen Land etwa 70 Hektar davon pro Familie bekommen. Im Einladungsmanifest von Katharina der Großen wurde zwar freie Ortswahl versprochen, das Versprechen wurde jedoch im Nachhinein verhindert. Peter Winz wurde also in Lysanderhöhe, einer mennonitischen Kolonie in Russland, angesiedelt, eines der 9 Dörfer am Trakt im Wolgagebiet. Von der Landschaft her lag der Ort in der Steppe. Da gab's kaum Wasser, kaum Gras, kein grünes Gebüsch und sehr viel offene Fläche und alles von der Sonne verbrannt. Lysanderhöhe hat ein extrem kontinentales Klima, muss man sich vorstellen. Das heißt, langanhaltende Trockenheit und enorme Winde herrschen vor. Ihr könnt euch also vorstellen, dass man sehr lange gegen das Klima erstmal ankämpfen musste, um an so einem Ort überleben zu können und dort endlich mal den Haushalt einzurichten. Aber in 35 Jahren haben Peter Winz und sein Volk genau das geschafft. Der Recherche der Autorin nach war die junge Kolonie vor dem Ersten Weltkrieg sogar die beste in ganz Russland. Die Reisenden berichteten, dass die Dörfer wie Oasen in der Wüste wirkten. Für die Neueinkömmlinge gab es diverse Vorteile. Unter anderem mussten sie 10 Jahre lang keine Steuern zahlen, sie hatten Befreiung vom Wehrdienst, Religionsfreiheit und das Recht, ihre Muttersprache in jedem Lebensbereich zu bewahren. Außerdem sollten sie tatsächlich der russischen Landbevölkerung als Vorbilder dienen. Das Leben auf dem neuen Land sollte also sehr friedlich sein. Aber das Schicksal hat etwas ganz anderes für Peter Winz und seine Familie vorbereitet. Kapitel 2: Der Erfolg und der Niedergang der deutschen Kolonien.
Ihr Leben dort schien am Anfang nicht schlimm. Sie sprachen Plattdeutsch, ihr Russisch war lediglich für den Handel in der Stadt und die Verständigung ausreichend. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstanden in den größten Kolonien private und staatliche Knaben- und Mädchengymnasien, Real- und Kommerzschulen. Deutschsprachige Presse und Verlagswesen entwickelten sich auch. Der gesamte Landbesitz von Russlanddeutschen wuchs von etwa 2,1 Millionen auf ca. 8 Millionen Hektar. Außerdem wurden landwirtschaftliche Maschinen und Geräte von Betrieben der Russlanddeutschen hergestellt. Russlanddeutsche gründeten auch das System der Versicherung in Russland wegen Feuer, Diebstahl, Viehseuchen, Unfälle und anderen solchen Sachen, worüber sich russische Volkswirtschaftler wunderten. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Tatsache, vor allem für Russen, die uns jetzt zuhören. Peter Winz war erfolgreich und hatte eine große Familie. Unter seinen Töchtern war auch die Mutter von Maria Pauls, also der Großmutter von Rita, Helene Frosé oder später auch Janssen. Leider wird über sie in Ulla Lahauers Buch nur sehr wenig geschichtlich Wertvolles berichtet. Auch durch Maria Pauls, also ihre Tochter, erfährt man nicht viel über sie. Im Laufe des Buches wird sie immer dementer, bis nichts mehr übrig bleibt, außer Ängsten und einzelnen Erinnerungsfetzen. Dazu gehörte zum Beispiel noch die Erinnerung daran, wie ein mennonitischer Gottesdienst grundlegend stattfinden sollte, weil sie dies in Lysanderhöhe von Kindesbeinen an gelernt und mitbekommen hat.
An dieser Stelle fragen sich vielleicht manche, was sind denn überhaupt Mennoniten? Simpel gesagt sind Mennoniten eine Unterkategorie der Baptisten, die wiederum eine Unterkategorie der christlichen Religion darstellen. Ein Kernthema der mennonitischen Gemeinde ist also die Ablehnung der Kindstaufe und anstattdessen eine Taufe, die erst dann geschieht, wenn der Gläubige sich dafür wirklich entscheidet. Dies soll dazu führen, dass eine wahre Nachfolge Jesu Christi möglich wird. Wir zitieren an dieser Stelle übrigens nur die Internetseite der mennonitischen Glaubensgemeinschaft selbst, keine Dritten. Außerdem, ein Punkt, der eigentlich noch viel wichtiger ist für die geschichtliche Rolle der Mennoniten, ist, dass eine Verquickung von Kirche und Staat von ihnen abgelehnt, eine unabhängige Meinungsäußerung, unter anderem auch gegen die Regierung, aber angestrebt wird. Deshalb wurden sie oft vertrieben oder waren zumindest äußerst unbeliebt. So auch in Westpreußen und später auch in Russland, was abermals zu einer gigantischen Migrationswelle geführt hat und einer Diffamierung der Mennoniten als Staatsfeinde unter Stalin. Dabei wurde auch Ritas Großvater, der wie ihr Vater Heinrich Pauls hieß, in ein Lager gebracht, in dem er schlussendlich dann auch gestorben ist. Aber zurück zur Allgemeingeschichte. Was passierte nämlich alles in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der Geschichte des Russischen Reichs und der ganzen Welt?
Fangen wir an mit 1871, mit der Gründung des Deutschen Reichs, was dazu führt, dass Russland erbitterte Pressekampagnen, hastige Russifizierungsmaßnahmen und verschiedene einschränkende Bestimmungen gegen russische Staatsbürger deutscher Herkunft einführt. Zu erklären ist dies höchstwahrscheinlich damit, dass Russland eine große Migration der deutschen Kolonisten in das neu entstandene Deutsche Reich verhindern wollte, nicht zuletzt auch aufgrund von wirtschaftlichen Gründen. Um ein Zitat an dieser Stelle anzubringen, das ich sehr interessant fand: Die Kolonisten sind unsere Amerikaner, die die wüste Steppe in herrliche Dörfer mit Gärten und Fluren verwandeln. Unsere kapitalistischen Landwirte, die von Jahr zu Jahr reicher werden und immer mehr Land zumessen und den Preis der Arbeit durch ihre außergewöhnliche Nachfrage maßlos erhöhen. Die völlige Überzeugung von der Notwendigkeit der Arbeit, die Einfachheit des Lebens, die bis zum Stoizismus reicht, das Bewusstsein des sozialen Vorteils gegenseitiger Unterstützung und der Pflichten gegenüber der Regierung kennzeichnet sie. Das sind die Worte eines russischen Generalstabsoffiziers aus dem Jahre 1863. Jedoch hatte der wirtschaftliche Erfolg nicht nur positive Auswirkungen auf das Image der Kolonisten, eigentlich ganz im Gegenteil, er brachte viel Neid mit sich. Dazu kam noch die steigende Zahl des deutschen Anteils der Bevölkerung in Russland, wodurch die Anwesenheit der Kolonisten auch zunehmend als Gefahr der Verdrängung betrachtet wurde. Und wie so häufig, wenn sich Personen in ihrem Land bedrängt fühlen, beginnt eine Gegenbewegung. Eine Aversion gegen die verdrängende, in Anführungszeichen, Minderheit entsteht. Ich zitiere hier wiederum: So forderte die nationalistische Presse seit 1883, die Regierung möge etwas gegen die friedliche Eroberung des Südwestgebietes durch die Deutschen unternehmen. Der deutsche Landerwerb und die auffällige Widersetzung gegen die Integration in die russische Gesellschaft wurden angeprangert. Wie wir also sehen können, das Leben der Russlanddeutschen begann, sich ab 1871 in gesellschaftlicher Hinsicht zum Schlechteren zu wenden. 1914 brach dann der Erste Weltkrieg aus. Der blutige, große, moderne Krieg brachte überall in Europa Dynastien zum Einsturz und Gesellschaften ins Wanken. Durch die Feindschaft Russlands mit Deutschland verschlechterte sich die Situation der deutschen Kolonisten natürlich auch zunehmend. Zuvor wurde mit Misstrauen auf sie geblickt und jetzt mit Verachtung. Sie gehörten ja ethnisch gesehen in Anführungszeichen zum Feind. Das hatte zur Folge, dass die Rechte der Russlanddeutschen massiv eingeschränkt wurden. Ihnen wurde verboten, Deutsch zu sprechen, ihre Kultur auszuleben. Es gab Deportationen, Pogrome gegen Deutsche, die Versammlungsfreiheit der Russlanddeutschen wurde annulliert. Es war auch geplant, dass sie kein Land mehr besitzen sollten und das bereits besessene Land an den Staat übergeben sollten. Der Kaiser dankte dann jedoch ab und die Folgeregierung setzte dieses Gesetz wieder außer Kraft. 1917 fing der russische Bürgerkrieg an. Dadurch kamen die Bolschewisten an die Macht und die deutschen Kolonisten wurden automatisch zu Bürgern der Sowjetrepublik.
1918 wurde dann jedoch die Zarenfamilie ermordet und in Russland geriet damit ein ganzes Land auf Höllenfahrt. Bolschewiken griffen nach der Macht und seit dieser Zeit wird die deutsche Bevölkerung der Sowjetunion systematisch unterdrückt, deportiert und zwangsarbeitsmobilisiert. Wahrscheinlich wurden die Söhne und Schwiegersöhne von Peter Winz wie fast alle jüngeren Mennoniten zum Sanitätsdienst eingezogen. Und selbst Peter Winz hat fleißig fürs russische Vaterland gespendet und gebetet. Damals war er als Gemeindeältester noch im Amt. Er amtierte noch über die Revolution hinaus, ganz sicher bis 1920, womöglich etwas länger. Mehr wissen wir leider nicht. Damals wurden viele Russlanddeutsche zum Eisenbahn- und Straßenbau eingesetzt. Die Arbeitsbrigaden wurden mit 1000 Fuhrwerken mobilisiert. Die Menschen und Fuhrwerke fehlten folglich bei der Landbestellung, was wiederum zu einer Verringerung der Aussaat und einem erheblichen Ernteausfall führte. Außerdem zog die Regierung zwangsweise Lebensmittel ein, darunter auch Saatgetreide. Durch den Bürgerkrieg und die Politik des Kriegskommunismus war die Landschaft ruiniert. Es brach eine Hungersnot aus, der sehr viele Russlanddeutsche, ca. 150.000 Wolgadeutsche, zum Opfer fielen. So wie Ulla Lachauer, die Autorin, schreibt: Zum Pöbel wurden auch die Nachbarn. Sie sollten in einen wahren Blutrausch geraten sein. Die Kommunisten wurden förmlich zerstampft, in Stücke gerissen. Die Zungen wurden ihnen herausgerissen. Die Augen wurden ihnen ausgestochen. Man begoss sie mit kochendem Wasser, schnitt ihnen die Ohren ab, durchstach sie mit Mistgabeln, schnitzelte ihnen mit Messern die Leiber auf. Deswegen bewahrten viele in ihren Häusern Waffen zur Verteidigung. Im März, April 1921 kam es landesweit zu Bauernaufständen, auch im autonomen Gebiet der Wolgadeutschen. Als Wolgadeutsche wurden die Angehörigen derjenigen Volksgruppe bezeichnet, die von den Nachkommen der Einwanderer geprägt wurde, die noch mit dem Manifest von Katharina II. Nach Russland gekommen sind. Sie haben 1917, kurz nach der Oktoberrevolution, Autonomie in Sowjetunion erhalten, aber vorausnehmend kann man sagen, dass sie 1941 nach Zentralasien deportiert werden. Also schlug die Rote Armee die Bauernaufstände unter Einsatz von Artillerie und Maschinengewehren nieder. Am 19. Mai 1921 wurden 23 Mann erschossen, unter denen waren auch Mennoniten. Zwei Söhne von Peter Winz wurden freigelassen. Danach kehrte Ruhe ein. Kaum fassbar, wie rasch sich die Dörfer erholen. Die Kolonie bricht ihre vorrevolutionären Milchrekorde, eröffnet eine Ziegelei und vier Käsereien, veranlasst den Bau eines Telefonnetzes. Im Jahr 1927 lebt die Losung »Nieder mit den Kulaken« wieder auf. Viele Deutsche fliehen. Der alte Peter Winz und seine Familie bleiben. Da möchte ich kurz erläutern, was das Wort Kulak bedeutet. Also wörtlich aus dem Russischen übersetzt bedeutet das Wort auf Deutsch Faust. Nicht wörtlich bedeutet das Dorfkapitalist, ein Bauer, der fremde Arbeitskraft ausbeutet. Ein Feindbild, das er der Revolution, den reichen Mennonitendörfern als Ganzes anhängt. Und während es in Gesamtrussland 5% der Bauern sind, auf die das zutrifft, sind es dort viel mehr, in Lusanderhöhe etwa 30%. Vor allem mennonitische Siedlungen verlieren einen großen Teil ihrer Flächen. Die Dörfer kämpfen gegen die Kollektivierung, landwirtschaftliche Betriebe werden unter Wert verkauft oder einfach aufgegeben. Im Sommer 1930 verließen zwangsweise etwa 200 Menschen ihre Dörfer und werden in primitiven Lehmbaracken, in Kulakensiedlungen in Kasachstan und Sibirien umgesiedelt. Peter Winz starb am 31. März 1931. Sein Leben umspann die Geschichte Lusanderhörs. Als 16-Jähriger kam er in die Steppe. Mit 50 wurde er ein gemachter Mann. Mit 60 Oberhaupt eines blühenden Gemeinwesens. Am Ende stand er fast allein und sein Werk war zerstört. Kurz vor seinem Tod kommt er nach Kulakovka, wo sich damals seine Familie befand. Er war anscheinend schon sehr alt und konnte keine Zwangsarbeit erfüllen. Deswegen versteckte er sich bei einem Verwandten im Dorf, während sich der Rest seiner Familie auf den Weg machen musste. Und so fuhr er 16 Kilometer mit dem Pferdeschlitten, um seine Familie wiederzusehen. Und Ende März versammelt sich das letzte Mal der Trakt, Leute aus allen neuen Dörfern sowie Kulakovka, auch solche, die sich verborgen halten, um sich von ihm bei seinem Begräbnis zu verabschieden. Was für ein Schicksal könnten Menschen, die sich für Geschichte und Politik nicht interessieren, denken. Aber wenn man sich genau mit historischen Ereignissen auseinandersetzt, kommt man auf so einen Gedanken, dass unsere Schicksale gar nicht von uns selbst regiert werden, sondern von Menschen, die an der Macht stehen. Und an einem Augenblick kann man alles verlieren, was man erreicht hat. Und Hilfe kommt nicht. Man hat keine andere Wahl, man muss sich unterwerfen. An dieser Stelle möchte ich die Autorin zitieren. Diese Stelle im Buch hat mich zum Nachdenken gebracht. Was weiß ein Westeuropäer von solchen Lebensläufen? Wie von Peter Winz wird hier gemeint. Manchmal, wenn ich Maria Pauls verlasse, überanstrengend von den Mühen zu verstehen, tröste ich mich damit, dass es auch umgekehrt gilt. Was zum Beispiel weiß ein Russlanddeutscher, der die Gedenktafel für Sigmund Freud im Kellerbahnhof liest von solchen Lebensläufen. Vom jüdischen Wien, der Psychoanalyse, der Flucht vor den Nationalsozialisten nach London und all den Kontexten freudschen Denkens und der Politik. Nichts ist gemeinsam. nichts direkt vergleichbar. Ein Peter Winz und Sigmund Freud, 1853 und 1856 geboren, hätten einander wohl nicht das Geringste zu sagen gehabt. Hier möchte ich noch ein schreckliches Ereignis in der Geschichte der Sowjetunion erwähnen. Nicht viele Europäer anscheinend wissen vom Begriff Holodomor. Das Wort Holodomor aus dem Ukrainischen übersetzt bedeutet Hungersnot, die 1932, 1933 wegen der unbefugten Schritte der sowjetischen Regierung in der Ukraine ausbrach, die wir schon genannt haben. An Hunger starben laut unterschiedlichen Quellen von etwa 3 bis 11 Millionen Menschen in der Ukraine. Die Zahl der Opfer ist noch bis heute umstritten. Im Februar 1934 kamen die Siedler endlich offiziell zur Stadt Majkoduk, darunter Helene Winz, die Tochter von Peter Winz, mit ihrer Familie, bestehend aus 2 Kindern. Das jüngste dritte Kind starb. Die Töchter namens Maria und Anna überlebten. Etwa ein Drittel der Siedler starben unterwegs an Kälte, Hunger und Krankheiten. Sie mussten ihr Leben wieder aufbauen und hart arbeiten, um zu überleben. Nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion im Juli 1941 ist die Mobilisierung in vollem Gange. Die deutschen Männer sollten auch der Wehrpflicht unterliegen. Kurz davor wurden die Sowjetdeutschen jedoch zu Vaterlandsverrätern erklärt. Am 8. Januar 1941 kommt Heinrich Pauls, Marias Sohn, der nach seinem Vater benannt wird, zur Welt. Er ist in dem Jahr geboren, in dem das elende Karaganda zur Hölle wird. Karaganda wurde seit 1941 zu einem Lager zu Sträflingen, Trudamisten und Kriegsgefangenen. Nach der Geburt des dritten Kindes, Hans, im April 1943 befanden sich in einem Zimmer der Lehmbaracke, in der sie wohnten, nun 7 Personen. Helene Frosé, ihre Töchter Maria, die zu diesem Zeitpunkt bereits Pauls hieß, und die 16-jährige Lenchen Frosé, 4 Kleinkinder, Leni, Heinrich und Hans Pauls, die Kinder von Maria, und ihr Cousin Jascha Janssen, dessen Mutter im Lager Dolinka war. Eine Geschichte hat mich besonders deprimiert, nach allem, was diese Familie erlebt hat. Man muss sich deutlich vorstellen, dass die Mennoniten sich von allen zurückhielten, sogar von den anderen deutschen Siedlern. Nicht, weil sie sich über alle stellten, sondern weil sie sich für eine ganze große Familie gehalten haben. Sie haben Waffen nur zum Schutz in ihren Häusern aufbewahrt, nicht um ihre Wut an jemandem auszulassen. Sie haben Bettlern und Flüchtlingen geholfen, sie gefüttert und ihnen Unterkunft in ihren Häusern bereitgestellt, obwohl sie selbst oft nichts zum Essen hatten. Sie haben extra dafür gekocht. Sie haben nur etwa 600 Gramm Brot pro Familie vom Staat bekommen, wenn ich mich nicht irre. Im September 1942 klopft es einmal an einem Regentag an der Tür des Barackenzimmers der Familie und einer von der Familie öffnet die Tür und sieht einen Jungen von etwa 18 Jahren. Der sah bleich und nass bis auf die Haut aus, in wattierten Hosen, das Hemd ist über der Brust zerrissen. Er sagt kein Wort. Anscheinend war er so müde, dass er nicht reden konnte. Das war aber kein ungewöhnlicher Fall, denn jeden Tag kamen Bettler vorbei. Das war eine übliche Sache. Also Helene Frosé, die Mutter der Familie, gibt dem Jungen einen vollen Teller Suppe. Sie lässt ihn sich am Ofen wärmen und sich ausruhen. Gegen Abend kommt dann Maria Pauls zurück nach Hause und ruft ihren Sohn Heinz. Und in diesem Augenblick verstehen sie, dass der Junge auch Deutscher ist. Er sagt, dass er auch Heinz heißt, aber er ist nicht einer der Russlanddeutschen. Heinrich Pauls versteht zwar, dass ab jetzt seine Familie in Gefahr ist, aber sie konnten ihn ja nicht rausschmeißen. Das würde ja nicht menschlich und nicht christlich sein. Am selben Tag werden Heinrich, Heinz und seine Schwägerin, die die Tür für den Jungen geöffnet hat und ihn in die Baracke reingelassen hat, zum Verhör zum NKWD abgeholt. Sie soll einem Kriegsgefangenen geholfen haben. Maria Pauls wird auch vernommen. Sie sagten alle, sie hätten ihre Christenpflicht getan. Sie haben nicht gewusst, dass der Junge ein Soldat der deutschen Wehrmacht war. Er hat keine Schulterklappen am Hemd oder eine Uniformhose getragen. Man glaubt ihnen aber nicht. Sie werden sofort zu Verrätern erklärt. Anna Janssen wird zu 10 Jahren Lagerhaft verurteilt, Heinrich Pauls zu 7. Er kommt aber nie wieder zurück. Er stirbt im Lager.
Kapitel 3. Kulturkonservierung in Kanada. Doch mit diesem Zweig der Familie Pauls endet ihre Geschichte noch lange nicht. Denn von Heinrich Pauls direkten Verwandten blieben nicht nur seine Kinder zurück, sondern auch einer seiner Brüder, Johann oder John Pauls, wie er immer genannt wird, der jedoch bereits 1925 aus Russland nach Kanada gezogen war und somit das Geschehen in Russland nicht direkt mitbekam. Dadurch ist er auch der einzige Überlebende der 9 Kinder der Familie Pauls, die in Akadak einen Teil ihres Lebens oder auch ihr ganzes Leben verbracht haben. Ein Grund für die Auswanderung von John Pauls wird in dem Buch nicht abschließend genannt. Es werden jedoch Vermutungen angestellt. Als ältestes Kind unter seinen Geschwistern hat er bereits Mobilitätserfahrung. Da seine Eltern von seinem Geburtsort, der Kolonie Chortiza, aus jahrelang umhergezogen sind, bis sie 1910 in Akadak dann Grund und Boden bekamen. Er musste beim Bau der neuen Kolonie mithelfen, durfte dann eine auswärtige deutsche Schule besuchen, wenn auch nur kurz, musste dann in Moskau seinen Kriegsdienst ableisten und nahm sich dann eine Frau aus einer anderen entfernten Kolonie. Um zu zitieren, unter diesen Umständen war die Emigration nur ein letzter großer Schritt. So revolutionär und toll das erscheinen mag, für die kanadischen Pauls hieß das neben einer Chance, ein Leben fern von Russland aufzubauen, auch ein Leben ohne den Rest der Familie zu führen. So wird Adolf Pauls, der zweitälteste Sohn von John Pauls, zum Beispiel im Buch zitiert, dass er immer in dem Gefühl gelebt habe, keinerlei Verwandten zu haben, weder Großeltern noch Tanten, Onkel oder Cousins und Cousinen. Erst durch die Reise Ritas nach Kanada im Rahmen der Recherche für dieses Buch trifft Adolf Pauls jemanden, der mit ihm etwas entfernter verwandt ist als Brüder, Schwestern und Eltern. Interessant ist hierbei, wie die Kultur und Sprache dennoch, trotz der großen Entfernung zum Rest der Familie, gepflegt und aufrechterhalten wurde. Den Kindern wurde anfangs Plattdeutsch beigebracht, später auch Hochdeutsch, bis sich irgendwann bei den letzten Kindern natürlich auch Englisch darunter mischte. Zudem wurden Speisen und Rezepte mitgebracht, bestimmte Maximen, aber auch die Religiosität. Das ist im Allgemeinen ein immer wiederkehrendes Thema in der Geschichte dieser Familie, die Religiosität. Oder zumindest in den älteren Generationen. Rita ist nicht mehr derart religiös geprägt wie ihre Großeltern, beziehungsweise Eltern. Woran könnte das liegen?
Ich erinnere mich an eine Stelle im Buch, dass 1927 Maria Pauls 10 war und der Religionsunterricht war gerade verboten und sie ging mit anderen Kindern privat zu einem alten Lehrer und sie sang dort mit anderen Kindern bei ihm die Kirchenlieder. Selbst die Verwendung des Wortes Gott in Liedern wurde verboten und die Texten wurden geändert. Zum Beispiel, Gott behüt euch nah und ferne, sollten die Kinder singen, Glück behüt euch. Die haben aber trotzdem richtig gesungen und in der Pause zugeflüstert, ich habe doch Gott gesungen. Später wurden die Lieder aber ganz verboten. Wie war das für Mennoniten, wenn der große Teil ihrer Kultur auf Religion stand? Die wichtigsten Sachen in ihrem Leben waren verboten. Davor hat es geklappt, ihre alten Traditionen, so wie sie in Preußen waren, aufzubewahren. Aber die Zeit der Sowjetunion haben sie leider nicht überstanden. Wie traurig.
Also wir können eigentlich sagen, dass ein Grund dafür vielleicht oder höchstwahrscheinlich sogar eine gewisse Grenze ist, die man ziehen kann zwischen Personen, die, ich sag mal, vor Stalin und denen, die nach oder während Stalins Herrschaft aufgewachsen sind. Also in der Zeit des großen Terrors wurden politisch unliebsame Elemente beseitigt und darunter waren auch Geistliche aller Religionen und Konfessionen. Und nach dieser Zeit war es also kaum bis überhaupt nicht mehr möglich, Religion im großen Rahmen auszuleben. Religiöse Bildung war lediglich privat denkbar, aber selbst das war verboten, wie du ja gerade erzählt hast. Also demnach ist es nur konsequent, dass Heinrich Pauls, der Vater von Rita, der kurz nach dem großen Terror 1941 geboren wurde, selbst kaum noch mit Religion zu tun hatte und dies folglich auch nicht weitergegeben hat an seine Kinder, die ja auch noch in Russland aufgewachsen sind, bevor sie dann nach Deutschland gekommen sind. Ob sich dies nun zum Nachteil für Rita und ihre Eltern ausgewirkt hat, ist fraglich. Als Vorteil lässt es sich definitiv aufgrund dessen beschreiben, da somit zumindest keine religiösen Grenzen bei der Eingliederung in Deutschland überwunden werden mussten. Auch fiel die Not der Religiosität als Verbindung zwischen getrennten Familienteilen weg, da alle Familienmitglieder entweder mit nach Deutschland gekommen sind oder sich, wie mit Ritas Schwester Lena, die mit ihrem Mann nach Ust-Omschuk gezogen ist, was am östlichsten Ende des asiatischen Kontinents ist, zumindest immer noch auf demselben Kontinent befand und in einer Zeit in der Kommunikation auch auf dem Postweg und per Telefon viel einfacher geworden ist, als zu der Zeit, als John Pauls nach Kanada gezogen ist, wo Briefe wirklich die einzige Form waren, überhaupt sich irgendwie miteinander auszutauschen. Und an dieser Stelle würde ich noch gern etwas erwähnen. Und zwar steht auch im Buch, dass diese Abgeschnittenheit der Familien den kanadischen Pauls wirklich nahegegangen ist und dass sie kaum Briefe erhalten haben von ihren Verwandten in Russland. Und da war dann natürlich Religiosität und auch diese Erwartung und diese Aussicht, dass man sich dann im Jenseits wiederfindet, ein gewisser Halt. Und auch wenn diese Religiosität jetzt vielleicht in der Generation von Rita nicht mehr derart wichtig ist, ist es dennoch schade, weil dadurch ja ein großer Teil auch an Kultur verloren gegangen ist und eben dadurch auch eine Art Brücke zwischen der älteren und der jüngeren Generation, wie zwischen Rita und ihrer Großmutter Maria Pauls und ebenso auch zwischen Rita und ihrer Verwandtschaft in Kanada, die allesamt weiterhin mennonitisch erzogen sind und diese Religion auch ausüben. Ein Problem stellte dies jetzt in diesem Fall zum Glück nicht dar. Andersartigkeit wird respektiert, wird im Buch erwähnt. Es ist jedoch wirklich bedauerlich, dass die Entscheidung, nicht religiös zu sein, quasi auferlegt wurde, anstatt der freien Wahl jedes Einzelnen überlassen zu werden. Kapitel 4. Weihnachtsmann und Detmorosch. Wo wir gerade bei der jüngeren Generation sind, sprich die von Rita Paus und Lena Tschubachin, lass uns über die schlussendliche Auswanderung nach Deutschland reden. Wir wollen jetzt nicht die komplette Geschichte ausbreiten, da man dafür auch wirklich einfach das Buch lesen kann, das übrigens sehr zu empfehlen ist an dieser Stelle, sondern wir wollen vor allem die wichtigsten Stationen und die Hintergründe erklären. Zuallererst ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, weshalb Russlanddeutsche im Großen und Ganzen Russland überhaupt verlassen wollten und dies auch taten. Ein allgemeiner Tenor, der immer wieder zu hören ist, ist die Begründung der Eltern, ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen zu wollen. Im Falle der Familie Pauls gehörten zu den Gründen jedoch auch eine zunehmende Unklarheit und Unsicherheit über eine sichere Zukunft in Russland. Nicht wenige rieten Rita und ihrer Familie, Russland zu verlassen, solange es möglich war. So wird eine Lehrerin Ritas zitiert, die ihr rät: Sie müssen fahren, Rita, hier wird es bald nicht gut sein. Doch was soll nicht gut sein, habe ich mich an dieser Stelle gefragt.
Ich will an dieser Stelle noch kurz davon berichten, wie das Leben von Rita in Russland war und mit welchen Weltansichten sie nach Deutschland gekommen ist und wie sie sich mit der Zeit verändern. Im Großen und Ganzen war Ritas Kindheit sehr glücklich und sorgenfrei. Nicht so wie bei ihrer Großmutter Maria Pauls. Ihre Eltern haben sie und ihre Schwester von allem Traurigen in ihrer Kindheit ferngehalten. Und das ist klar. Sie haben selbst sehr schlimme Zeiten erlebt. Sie hofften, dass zumindest ihre Kinder eine Chance auf glückliche Kindheit und Leben bekommen. Was ab und zu in ihrer Familie erwähnt wurde, war Hunger. Die Töchter mussten immer den Teller leer essen. Sonst wurden keine Gespräche über den Krieg geführt. Aber die Ereignisse, die in der Schule, in der Geschichtsstunde unterrichtet wurden, waren sehr gut vertuscht. Die Regierung hat die Wahrheit immer verstärkt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Im Buch gibt es keine direkten Hinweise darauf, ob Ritas Vater gut Deutsch spricht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass seine Schwester Leni Deutsch spricht, können wir vermuten, dass er auch. Was glaubst du, Quinn?
Wenn wir uns überlegen, dass ja Heinrich, also der Vater von Rita, ich glaube, das jüngste Kind war oder das zweitjüngste Kind und auch die Geschichte der kanadischen Pauls als Vergleich heranziehen, dann wurde den ältesten Kindern noch die Sprache beigebracht, die die Eltern auch gesprochen haben. Den jüngsten Kindern dagegen immer weniger, bis es auch wirklich gar nicht mehr übertragen oder weitergegeben wurde. Und wenn wir uns auch überlegen, dass in einem quasi Vakuum, in einem Sprachvakuum sich die Familie befunden hat in Russland, sie als einzige Sprecher, die ja auch nur noch miteinander kommunizieren können, da zerrüttet die Sprache ja auch immer mehr. Und es wird ja auch irgendwann gesagt, dass Leni schon in Deutschland ist, als der Rest der Familie zurück nach Deutschland kommt, oder was heißt zurück nach Deutschland, überhaupt erstmal nach Deutschland migriert, wovon wir irgendwie ausgehen können, dass sie schon eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und deshalb vielleicht auch einfach besser Deutsch spricht. Also ich glaube, da kommen viele Komponenten zusammen, die sehr, sehr interessant sind. Also ich meine, ich bin ja auch Sprachwissenschaftler eigentlich und ich fand das auch aus dieser Perspektive extrem interessant, mal anzuschauen, was das bedeutet eigentlich, wenn eine Minderheit in einem Land ihre Sprache aufrechterhalten muss. Und auch müssen wir uns ja überlegen, dass dieser Sprachstandard, den vielleicht noch die Kinder von Peter Wiens mitbekommen haben, dass der ja nicht mehr aktuell ist. Der eigentliche Deutschstandard quasi war ja auch der von Peter Wiens, der dann immer weitergegeben worden sein müsste. Und der wurde natürlich mit der Zeit immer weiter abgebaut. Es wurde nicht mehr wirklich produktiv benutzt. Und selbst wenn das weitergegeben worden wäre, könnten Rita und der Rest der Paulschen Familie sich nicht mehr in Deutschland mit diesem Level an Deutsch verständigen, weil es einfach nur noch altbacken
klingen. Aber ich finde, das ist sehr komisch, dass wir im Buch tatsächlich nichts finden konnten, ob zum Beispiel Heinrich Pauls irgendwelche Probleme, Hindernisse hatte, als er nach Deutschland gekommen ist. Und außerdem, ich habe eine Frage an dich. Also die Westpreußen haben damals Plattdeutsch gesprochen. Also unterscheidet sich dann Plattdeutsch sehr stark von dem Deutsch, von dem Deutschen, das wir heute hören und benutzen?
Absolut. Also Plattdeutsch ist ja sowieso schon ein sehr markanter Dialekt, sage ich mal, des Deutschen. Aber ein Sprecher des Hochdeutschen, der ohne Plattdeutsch aufgewachsen ist, würde einen wirklichen flüssigen Plattdeutschsprecher kaum verstehen. Auch da, selbst wenn das Plattdeutsch noch weitergegeben worden wäre, ich glaube, dass es nicht mehr dass es nicht dementsprechen würde, was heute gesprochen werden würde. Dass sich einfach die Sprache weiterentwickelt hat. Und das Plattdeutsch ist wirklich ein derart markanter Dialekt des Deutschen. Es macht Spaß, ihn anzuhören.
Aber ich nehme es an, auch wenn zum Beispiel Rita Plattdeutsch gelernt hätte, wäre sie dann trotzdem in Deutschland in Schwierigkeiten mit dieser Sprache geraten?
Ich hätte schon gesagt, ja. Weil, wenn wir uns ja auch überlegen, wo sie hingekommen sind am Ende, nicht in ein Gebiet, wo Plattdeutsch gesprochen wurde, sie hätte sich nicht verständigen können. Also das hätte ja eigentlich nichts wirklich gebracht. Es wäre natürlich nochmal toll gewesen, also finde ich, wenn eine derartige Sprachstufe und damit verbundene Kultur irgendwie noch erhalten gewesen wäre. Aber Rita wäre es wirklich nicht nützlich gewesen.
Danke. Danke, dass du alle meine Fragen beantwortet hast.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich auch sehr schwierige Aufgabe ist, den Kindern Werte und Traditionen und Sprachen von unterschiedlichen Kulturen zu übergeben. Ich glaube, dass heute sogar nicht alle multikulturellen Familien das schaffen. Und Pauls Familie hat anscheinend nie daran gedacht, dass sie irgendwann Karaganda oder Russland verlassen würden. Aber zumindest haben die Töchter dank ihrer Großmutter das Glauben an Weihnachtsmann und den Osterhasen übernommen. Und sie haben den Widerspruch zumindest den Werten der Schule und der Familie nicht empfunden. Sie konnten Ostern und Sobotnik, das ist Lenins Geburtstag am 22. April, sogenannten auch freiwilligen Arbeitseinsatz. Das heißt, die Kinder mussten den Park um die Schule herum sauber machen. Also sie haben das gleichzeitig mit Ostern gefeiert, wenn man so sagen kann, gefeiert. Denn Ostern und Sobotnik haben manchmal zusammen. Und sie brachten Eier in die Schule mit und teilten sie mit anderen Schülern und Lehrern. An Weihnachten sangen die Töchter mit Oma O Tannenbaum und O du Fröhliche. Zuerst rufen sie Weihnachtsmann, dann Detmar Ros auf Russisch. Sie feierten katholische Weihnachten am 25. Dezember, dann das neue Jahr bzw. Silvester und am 8. Januar orthodoxe Weihnachten. Am 13. Januar das altrussische Neujahrfest. Also wir sehen, dass sowohl russische als auch deutsche Traditionen sehr gut an ihr Kinderweltbild angepasst haben. In der Schule mochte Rita Weltliteratur, die eigentlich auf dem offiziellen Lehrplan nicht stand. Das waren ihr verordnete Sommerlektüren. Sie las Jean-Exupéry, Der kleine Prinz, Gullivers Reisen, Tom Sawyer, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Kapitän Nemo, Der letzte Mohikaner, Oliver Twist und andere. Diese Literatur hat sie sehr geliebt. In Schulzeit begeisterte sie sich auch für einen Jungen namens Pavel Morozov, einen 13-jährigen Helden, der um 1930 im Ural lebte und in der Zeit der Kollektivierung Zeuge wurde, wie sein Vater, der Vorsitzende des Dorfsowjets, Kulaken half. Und als guter Pionier meldete sein Sohn Pavel die verwerfliche Tat von seinem Vater. Nach der Verhaftung seines Vaters wurde Pavel von seinem Verwandten im Wald erschlagen. Pavel Morozov war ein Vorbild für tausende Sowjetkinder. Heute begreift Rita, wie die Realität damals wirklich war. In Deutschland fängt sie an, das sowjetische System zu hassen. Vielleicht ist es nötig gewesen, was sie mit unserem Opa gemacht haben, fragt sich Rita immer. Wer den Kommunismus in einem Land aufbauen will, das von kapitalistischen Staaten umzingelt ist, von Feinden im Inneren bedroht, heißt es, muss Opfer in Kauf nehmen. Der Satz war die Generallinie der Rechtfertigung aller Verbrechen, Irrtümer und Willkürakte der Sowjetzeit. Kein Fortschritt ohne Gewalt, lernte Ritter noch in den 80er Jahren im Komsomol. Der Tod von Millionen war historisch notwendig. Was im Kapitalismus über die Gesetze des Marktes erfolgte, in den rechtlichen Grenzen meistens einer Zivilgesellschaft, wurde in der Sowjetunion mit schrecklicher Gewalt vollzogen. Kein Großbetrieb, keine Neustadt, deren Existenz nicht auf Zwangsarbeit sowjetischer Bürger beruhte. So wurde Tschelabinsk, Magnitogorsk bis Nowokuznetsk aufgebaut. Karaganda ist nur ein Beispiel aus diesem Buch.
Das Jahr 1989, in dem dann die Familie Pauls aus Russland aufbricht, ist eine Zeit des Umbruchs. Gorbatschow ist an der Macht und mit ihm treten viele Lockerungen in Kraft. So nähern sich nicht nur Russland und Deutschland und Russland und China einander weiter an. Die wirtschaftliche Revolution Perestroika krempelt, beginnend 1985, das Land um und nähert Russland im Allgemeinen den westlichen Standards an. Doch die Sowjetunion zerfällt unter Gorbatschow zunehmend, bis sie 1991 komplett zerfällt. Es herrschen Unabhängigkeitskämpfe in einigen Regionen wie Alma-Ata.
Kasachstan wollte aus der Sowjetunion austreten. Die Menschen in Kasachstan streikten. Die Kasachen wollten keine Russen mehr auf ihrem Land sehen, was in manchen Republiken der Sowjetunion passierte. Meine Familie erlebte das übrigens auch. Meine Großeltern lebten damals auch in Usbekistan, in Taschkent. Und damals ist es dort sehr gefährlich geworden, also mussten sie mit 3 Kindern, unter deren auch meine Mutter war, nach Voronisch ziehen, woher ich persönlich nach Deutschland kam. Ihr ganzes Leben in Russland hielten sie Russen für Deutsche. Aus dem Buch kennen wir die Geschichte von Heinrich Pauls, dem Vater von Rita, wie sich die Eltern von seiner zukünftigen Frau über ihn geäußert haben. Er ist ein Faschist. Er wird dich verlassen, hat Alexandra Kirillowa ihrer Tochter gesagt. Sie hat im Krieg ihren Mann durch die Hitler-Faschisten verloren. Und ihr Gefühl kann man natürlich auch verstehen. Solche Äußerungen gegenüber Pauls Familie hören wir auch von einigen Nachbarn von ihnen. Und plötzlich dreht sich die Geschichte so rum, dass sie für Kasachen Russen werden.
1987 wird dann ein Passgesetz verabschiedet, das die Ausreise aus Russland weiter vereinfacht, womit eine Massenauswanderung von Russlanddeutschen beginnt. Bis 2001 machten sich 2 Millionen Russlanddeutsche auf den Weg nach Deutschland. Kapitel 5. Die neue, alte Heimat. Zu dieser Massenbewegung gehörten schlussendlich auch die Pauls. Auf ihrer Reise von Karaganda bis Kehl in Baden-Württemberg, wo sie schlussendlich geblieben sind, gab es jedoch einige Stationen, die sie bewältigen mussten. Erst mit dem Flugzeug von Karaganda aus über Moskau nach Frankfurt, dann im Bus von Frankfurt nach Lennestadt in einer Art Auffanglager bestehend aus Kasernenbauten, von dort aus nach Osnabrück in eine Turnhalle und zuletzt in ein Hotel im Schwarzwald. Das Interessanteste an der Geschichte ist aber eigentlich nicht der Migrationsprozess selbst, sondern vor allem die Fragen, die dabei aufkommen. Leider ist oder war es allgemeingesellschaftlich ja lange nicht so, dass Russlanddeutsche als Deutsche gesehen wurden. Oder anders gesagt, in gewissen Punkten wurden Erwartungen an sie gestellt, denen sie nicht gerecht werden konnten. In der Schule, die Rita in Deutschland besucht, wird von aus Russland emigrierten Schülern zum Beispiel anscheinend eine schnellere Anpassung an die deutsche Sprache und Kultur erwartet, als von Personen aus anderen Herkunftsländern. Aber wenn es darum geht, in der großflächigen Gesellschaft akzeptiert zu werden, wird diese, in Anführungszeichen, deutsche Abstammung, wenn man diesen Begriff verwenden will, vergessen. Und sie sind nur Russen, in Anführungszeichen, die sich nach Deutschland begeben haben und hier auf ein besseres Leben abzielen. Ein gewisses Paradox und eine gefährliche Mischung aus Ansprüchen und Ausgrenzungen, finde ich. Dabei kommt unter anderem oft eine Frage auf, wo ist die Heimat der Russlanddeutschen? Das Deutschland, aus dem ihre Vorfahren nach Russland kamen, existiert so nicht mehr. Warum werden sie überhaupt so genannt? Sind sie Deutsche aus Russland, nur weil ihre Vorfahren aus Deutschland stammen? Es scheint, dass im Falle von Ritas Familie zumindest ihnen eine Art dieser Sichtweise entgegengebracht wird. In meinen Nachforschungen bezüglich dieses Themas bin ich auf ein paar interessante Thesen gestoßen, alle mehr oder weniger philosophisch, aber eine, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist die Loslösung des Heimatbegriffs vom geosozialen Umfeld. Also Heimat ist in diesem Sinne zwar womöglich beeinflusst durch empirisch wahrnehmbare Faktoren wie Umfeld, sowohl sozial als auch geografisch, Muttersprache oder Sprache im Allgemeinen, Schule und auch Bildung. Prinzipiell wird der Heimatbegriff jedoch als davon unabhängig dargestellt. Diese Faktoren als nicht wirklich erforderlich für die Bildung und Vorstellung einer Heimat. In dem Werk, in dem ich diese Idee gelesen habe, nämlich dem Aufsatz »Ist Heimat ein Mythos? Der Heimatbegriff zwischen Begriff und Bedeutung« von Maja Sobolewa, wird ein Satz von Iwan Iljin, einem russischen Philosophen, der tatsächlich auch nach der Oktoberrevolution 1918 emigriert ist, zitiert, der mir sehr gefällt in diesem Zusammenhang und der auch tatsächlich der titelgebende Satz für diesen Podcast am Ende war. Heimat ist etwas aus dem Geist hervorgehendes und für den Geist existierendes.
Ja, ist ein gutes Zitat. Und das ist wirklich, also wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt auch die Muttersprache, ja, zum Beispiel Religion und einen Teil von der Kultur, wie zum Beispiel bei Mennoniten, ja, etwas entnehmen, dann was bleibt dann übrig? Also was wird dann für sie Heimat sein?
Ja, eben, das ist eine derart gute Frage, weil ja auch, wie wir da sehen, also die Religion ist ja losgelöst. Das ist eigentlich vollkommen etwas anderes als damals als Heimat vielleicht bezeichnet wurde. Und ich persönlich finde es halt lächerlich, quasi die Heimat irgendwie entweder in Russland oder in Deutschland dann einfach abstecken zu wollen, nur weil irgendwie mal Vorfahren dort waren. Ich meine, ich glaube, soweit ich weiß, dass ich auch vielleicht irgendetwas Großeltern habe, die anscheinend wohl aus Polen oder so etwas gekommen sind. Aber bin ich deshalb, also meine Heimat ist ja auch deshalb nicht in Polen. Das finde ich diesen Zusammenhang etwas komisch und deshalb fand ich das eben auch so cool, dass der Heimatbegriff eigentlich von diesem,
wie fühlst du dich eigentlich,
also ja, von der Geografie eigentlich losgelöst wurde.
Nimmst du dich als Deutsche wahr oder weiß ich nicht?
Gute Frage. Interessanterweise, darüber habe ich mir, glaube ich, noch nie Gedanken gemacht. Das war eine Frage, mit der ich noch nie konfrontiert war, einfach da ich auch noch nie international irgendwie umgezogen bin und ich noch nie irgendwie in einem Land derart lange war, dass ich mir gedacht habe, okay, hier ist meine Heimat. Dort denke ich, dass ich mich heimatlich fühle. Aber das ist halt natürlich auch die Frage, wie fühlt man sich als Deutscher? Was musst du bringen, dass du dich irgendwie als Deutscher fühlst? Musst du Bier trinken? Musst du diese ganzen Klischees erfüllen, von denen du musst pünktlich sein? Keine Ahnung, was es noch so alles an schrecklichen Klischees gibt. Aber gute Frage.
Ich frage mich auch jeden Tag sowas, weil zum Beispiel ich lebe hier schon seit 4 Jahren, aber ich verstehe jetzt, ich will nicht nach Russland zurück und in Deutschland fühle ich mich auch so, ich fühle mich nicht wie eine Deutsche. Und ja, keine Ahnung.
Okay.
Das ist so ein komisches Gefühl, als ob ich nicht zurück kann und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dann auch hier bleiben will.
Okay. Aber irgendwie ist es nicht auch irgendwie komisch, dass man so einen großen Wert darauf legt, irgendwie eine Heimat zu definieren, wirklich, und nicht einfach sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht nirgendwo eine Heimat, auf die ich mich irgendwie immer beziehe, sondern es verändert sich vielleicht auch immer wieder. Und das wäre auch mal ein Ansatz eigentlich, sich vollkommen von diesem Heimatgedanken zu lösen und einfach nur als, ja eben, einfach nur als Person in dieser Welt zu existieren.
Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Also ich weiß nicht, was für ein Schriftsteller das war. Vielleicht auch Erich Maria Remarque hat das gesagt. Also der wollte ein Mensch der Welt sein. Also und keine Grenzen, also damit auch keine Grenzen in der Welt existieren, auch frei wandern, ja. Und
ja, ich glaube, was dem am nächsten kommt, sorry, dass ich dich unterbreche, ich glaube, was am nächsten kommt, ist das Konzept dieses Kosmopolitismus.
Genau, ja, genau.
Also so Weltbürger.
Mit dieser Frage beschäftigen sich auch seit langem Soziologe. Eine Sozialgeografin, Maria Savoskul, hat eine qualitative Studie im Jahre 2006 auf Basis von 30 Interviews durchgeführt und 3 unterschiedliche Typen von Identifikationen bei Spätaussiedlern festgestellt. Die erste Gruppe sind echte Deutsche, die vor der Massenaussiedlung ab 1988 nach Deutschland gekommen sind. Die zweite Gruppe sind Russlanddeutsche, die bewusst bikulturell sind. Sie lernen Deutsch, bewahren aber auch die russische Sprache und brechen den Kontakt in die ehemalige Sowjetunion und zu anderen Russlanddeutschen nicht ab. Die dritte Gruppe sind Russaki, die sich schwer mit ihrem Dazwischensein tun und unter der mangelnden Akzeptanz als Deutsche in Deutschland leiden. Ihre Integration läuft problematisch, sie sind oft isoliert. Auch laut einer Befragung nach persönlicher Identität, die von der Boris Nemtsov Stiftung im Jahr 2016 durchgeführt wurde, unter 606 postsowjetischer Migranten in Deutschland identifizieren sich als Deutsch 44%, während 21% eine der großen ostslawischen Nationalitäten angeben. 18% russisch, 2% ukrainisch, 1% belorussisch. 19% entscheiden sich für die übernationale Kategorie Europäer. Dabei ist interessant, dass Sprachkenntnisse diese Identifikationen gar nicht so stark beeinflussen, wie man vermuten könnte. Von denjenigen, die muttersprachlich oder fließend Deutsch sprachen, 64% aller Befragten, identifizieren sich 49% als Deutsch und damit nur 5 Prozentpunkte mehr als in der Gesamtgruppe. Von denjenigen, die sich als Russisch, Ukrainisch oder als Europäer bezeichnen, 35%, die mittelmäßig oder kaum Deutsch sprechen, identifizieren sich noch immer 34% als Deutsch, 32% als Russisch, Ukrainisch oder Belorussisch und 18% als Europäer. In der Befragung im Jahr 2011, die unter 2730 jugendlichen Russlanddeutschen Spätaussiedlern durchgeführt wurde, 45% seien sich als irgendwas dazwischen. Genauso wie ich. 42% bezeichneten sich als Deutsch und 13% als fremd. Also man kann hier schon beachten, dass der Anteil derjenigen, die sich als Deutsch bezeichnen, größer geworden ist. Was meiner Meinung nach ein gutes Zeichen ist.
Kapitel 6. Schluss. Was können wir also abschließend sagen? Wir haben festgestellt, dass die Geschichte der Russlanddeutschen um einiges komplexer und vielfältiger ist, als wir eigentlich dachten. Vor der Auseinandersetzung mit diesem doch sehr geschichtsträchtigen Thema waren Russlanddeutsche für mich persönlich nur irgendeine Volksgruppe, von dessen Existenz ich zwar, glaube ich, zumindest wusste, aber nichts wirklich faktisch wusste. Anhand des Beispiels von Peter Wiens Familie und deren weitere Geschichte bis hin zu seiner Ur-Ur-Urenkelin Rita Pauls konnten wir den Verlauf einer russlanddeutschen Geschichte näher betrachten und daraus lernen, welche Hürden die Aussiedler in Russland erst einmal überstehen mussten, um dort zu überleben und wie der russische Staat selbst mit ihnen umgegangen ist, aber auch, was es für sie hieß, alles hinter sich zu lassen und sich nach Deutschland aufzumachen. Auch haben wir herausgefunden, dass die Migration von Russlanddeutschen aus Russland in andere Länder kein Phänomen der Neuzeit ist, sondern schon immer geschah, seitdem Personen aus Deutschland nach Russland emigriert sind. Die wichtigste Erkenntnis daraus ist jedoch meiner Meinung nach so simpel wie wichtig. Russlanddeutsche sind im Endeffekt auch nur Menschen, deren Vorfahren einem Wunsch nach einem besseren Leben gefolgt sind. Genau wie sie jetzt oder vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind, mit genau demselben Wunsch. Egal, als was sich Angehörige dieser Volksgruppe auch identifizieren, ob Russen oder Deutsche, man darf nicht vergessen, dass alle grundlegend eines sind. Menschen. Mit denselben Hoffnungen und Träumen von einem sicheren und erfüllten Leben, mit denen die Geschichte der Russlanddeutschen überhaupt erst ihren Anfang genommen hat.
Das war Heimat ist etwas aus dem Geist hervorgehendes und für den Geist existierendes. Russlanddeutsche Mennoniten und ihre Geschichte. Ein Podcast von Quirin Hanschmann und Elena Ulianzeva. Für weitere Informationen über die Geschichte der Russlanddeutschen empfehlen wir die Seite des Russlanddeutschen Museums in Detmold und den dazugehörigen Podcast Steppenkinder.